Frau Hansen, Sie sind Autorin, Malerin, Buchillustratorin und Herausgeberin einer Literaturzeitschrift, die heißt Wortschau. Seit 1993 gibt es zahlreiche Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen von Ihnen, seit 2008 auch literarische Publikationen und da vor allem von Lyrik in Kombination mit Ihren eigenen Bildern. Sie arbeiten zusammen mit Musikern und Komponisten und da entstehen Performances, Buch-CD-Projekte und Poesiefilme. Ihre Gedichte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Außerdem haben Sie einen Text verfasst für den Band Brotjobs und Literatur. Das ist erschienen 2021 beim Verbrecherverlag und dank Ihrem Beitrag darin bin ich auf Sie aufmerksam geworden und danke, dass Sie heute mit mir sprechen für unser furchtbar literarisches Radio.
Ja, gerne.
In Ihrem Essay, der heißt Den Atem stillen oder das Brot der Künstlerin, da beschreiben Sie Ihren Weg von der Sprachliebhaberin, die sich nicht vorstellen konnte, dass Schreiben ein Beruf sein könnte, über das Lehramtsstudium, das dann Ihre Zukunftsidee zu einem Scherbenhaufen werden ließ, weil es einen Einstellungsstopp von Lehrpersonen gab, als Sie fertig waren. Und Sie mussten sich neu orientieren, arbeiteten als freie Journalistin für Zeitungen und als Lehrerin für Deutsch für Ausländer, wie es damals wahrscheinlich noch hieß. Und dann wurden Sie schwer krank. Und das hat zu einer großen Wendung geführt. Ich habe jetzt mal so über Ihren Text Ihre Schreib- oder Kunstbiografie mal so ganz kurz zusammengefasst. Mich würde diese Wendung als erstes sehr interessieren.
Also es war ja so, dass ich von meiner Kindheit an krank bin, aber eben nicht so dramatisch krank, wie es sich dann zuspitzte in der Situation, als ich plötzlich ohne Arbeit war, als der Traum, Lehrerin zu werden, zusammenbrach. Da wurde es wirklich existenziell dramatisch. Und ich musste ja dann ins Hochgebirge ziehen, in die Schweiz, auf den Zauberberg. Das ist ja nun auch ein Ort, der gerade für Menschen, die mit Sprache umgehen, eine ganz besondere Bedeutung hat. Und so hatte er ihn damals auch für mich. Und mir wurde bewusst dort oben, dass ich mein Leben grundsätzlich ändern müsste. Aber ich wusste nicht genau wie. Wenn man das wüsste, wäre es einfach. Aber ich wusste eben nicht wie. Ich hatte nur gemerkt, dass ich mit meiner ganzen Ausbildung, mit Sprache umzugehen, die ich bisher hatte, ich habe ja auch Philosophie als zweites Fach noch studiert, dass ich damit nicht weitergekommen war mit dem, was ich mir eigentlich wünschte, nämlich Schriftstellerin zu werden. Und ich fragte mich natürlich, woran lag das? Wieso bin ich nicht, wieso ist mir das nicht gelungen, das zu verwirklichen? Und da in dieser Stille oben auf den Bergen, wo ich auf mich selbst vollständig zurückgeworfen war, ist mir klar geworden, dass es so etwas wie ein inneres Verstummen gibt, was mich zum Schweigen bringt, ohne dass ich mir das vorher bewusst gemacht habe. Es ist erst dort oben durch die Krankheit gelungen. Die Krankheit hat mir eine Möglichkeit gegeben und in dieser extremen Natursituation, wo ich auf den hohen Bergen saß, im tiefen Schnee, der damals noch fiel, ein halbes Jahr war Winter, da gab es noch Gletscher und Unmengen von Schnee, in dieser unglaublich weißen Stille dieser Landschaft habe ich dieses Schweigen in mir immer lauter gehört und habe gewusst, dass der Weg, den ich vorher gegangen war, mich geradezu konsequent an dieses Ende geführt hatte. Und das hieß, wie kann ich als Frau überhaupt sprechen? Wie kann ich als Frau schreiben? Wie kann ich mich als Frau artikulieren, wenn ich auf die Art und Weise, wie ich es bisher versucht habe, nicht reüssiert habe, wenn es mir einfach nicht möglich war, das zu tun, was ich wollte, warum bin ich stumm? Der Frage bin ich dann nachgegangen.
Es klingt ja nach, wenn ich das jetzt höre, dieses innere Verstummen, ist ja
Ja.
eher ein Verstummen im Ausdruck und nicht in der Sprache, weil wenn Sie beschreiben, da waren ja viele Gedanken, also auch Sprache in Ihnen drin und viele Fragen. Ich verstehe es eher als einen anderen Ausdruck, oder? Und da haben
Ja,
Sie dann auch einen Weg gefunden.
genau. Also es war ein inneres Verstummen. Natürlich habe ich nach außen weiter gesprochen. Ich habe mit meiner Umgebung kommuniziert. Aber ich habe gespürt, dass dieses innere Verstummen einen großen Anteil daran hatte, dass ich nicht dem Beruf nachgehen konnte, dem ich eigentlich nachgehen wollte. Und dann habe ich das gespürt, dass ich meine intellektuelle Ausbildung verlor, die ich bis dahin gemacht habe. Ich habe mich in der Natur bewegt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Pilze gesammelt, überhaupt Pilze erkannt. Das hört sich so romantisch an, es war es aber nicht. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich fange noch mal etwas ganz von vorne an. Und ich habe Pflanzen versucht zu erkennen. Mir wurde klar, dass ich mich in der Natur gar nicht zurechtfinde, dass ich in dieser großartigen Landschaft eigentlich hilflos war und habe versucht, mich auf eine neue Art und Weise darin zu orientieren. Zum Beispiel, dass ich erstmals angefangen habe zu kochen oder Brot zu backen oder ganz elementare Dinge zu tun, die mir bis dahin völlig, aber auch wirklich völlig unwichtig waren. Und darüber kam ich dann allmählich zu einer inneren Ruhe und mir wurde deutlich, dass diese ganze Intellektualität, die ich mit mir rumschleppte, mir vorkam wie eine riesige, aufgeblasene Muschel, die ich auf meinem Kopf mit mir herumtrage und die sich wie verselbstständigt hatte in meinem Leben. Also das hatte mit mir gar nicht mehr so viel zu tun und ich habe ganz elementare Dinge gemacht. Ja, so ist es gekommen, dass ich dann schließlich und endlich angefangen habe zu malen. Ich fand einen Aquarellkasten meines Mannes beim Aufräumen. Der kam mir so verschmiert vor und dann sah ich, als ich da Wasser drüber laufen ließ, über die Farben, wie toll das aussah, wenn das Wasser, so farbige Wasser daraus tropfte. Und da habe ich mir ein Stück Zeitung genommen, habe das Wasser da drauf geschüttet und das hat mir gefallen. Also ich habe einfach wirklich, ich würde sagen, gematscht und gespielt. Und damit fing ich an zu malen.
Dass mir vorhin noch, was ich noch anmerken wollte, an was mich Ihre Schilderung von auch von Davos und so sehr erinnert hat, ist die Wand von Marlene Haushofer. Also ich finde es sehr schön, diesen Text irgendwie auch mit einer echten Geschichte zu füllen. Also das Stummsein, das Sie beschreiben, ist ja da drin auch enthalten. Aber das nur,
Ja,
ja,
hat mich elektrisiert, als ich das Buch später las. Das war
ja.
Jahre später. Da hat mich das elektrisiert und ich hatte das Gefühl, ich verstehe sofort, was sie meint und wovon sie spricht.
Was mir jetzt auch noch auffällt, auch im Nennen von der Haushofer in Bezug auf ihren Text, nämlich auch, ist das Frausein, das Sie ja auch erwähnen im Text und das, was mir diesen Sachverhalt auch mit einbeziehen, dass als Frau schreiben etwas anderes bedeutet als Mann. Und vielleicht auch zu der Zeit, wo es für Sie ein Thema war. Vielleicht war es, ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt auch noch gesellschaftlich verändert hat im Betrieb.
Ich glaube schon, dass es sich verändert hat. Als ich anfing zu schreiben, war es noch sehr ungewöhnlich, dass Frauen das überhaupt taten. Selbst in einer normalen Zeitung war es ungewöhnlich, dass Frauen etwas anderes schrieben als kleine, nette Beiträge, also
Das
in
schreiben Sie ja sogar,
Frauenzeitschriften.
dass Sie so auch abgelehnt wurden
Ja.
mit diesen Worten.
Und ja, also dass dieser Chefredakteur, der hat mich von oben bis unten gemustert und gesagt, bei uns schreiben keine Frauen in. Und das hat mir dann noch mal so den letzten Stoß gegeben, es nicht mehr weiter zu versuchen, weil meine Erfahrungen als intellektuelle Frau waren fast durch die Bank negativ. Schon auch im Studium, schon auch in der Schule. Also da war ich bestimmt noch keine Intellektuelle, aber ich wurde schon auffällig. Durch meine Art und Weise, nicht mich dem Unterricht zu verweigern, wenn ich mich langweilte oder wenn mir etwas nicht passte, dass ich das einfach sagte. Das war schon ungewöhnlich und wurde getadelt und bestraft. Und ich machte sehr früh die Erfahrung, dass Männer es in dem Punkt sehr viel leichter haben, akzeptiert zu werden als Frauen, wenn sie selbstständig denken. Wir wurden in meiner Generation noch sehr reduziert auf Frauen und Gefühl und Frauen und soziale Bereiche, aber bitte nicht denken.
Und Sie hatten vorhin aufgehört, als Sie dann mit dem Malkasten eigentlich die Farben gefunden hatten oder umgekehrt.
Ja, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ein Medium in der Hand zu haben, buchstäblich in der Hand zu haben, was das auf worüber ich fast verzweifelt war, diese Wortlosigkeit, dieses innere Verstummen. Denn beim Malen kann man sprechen, ohne zu sprechen. Man hat eben ein anderes Ausdrucksmittel. Und das war mir erst lange Zeit nicht so klar, aber ich fühlte mich sehr, sehr frei, eben weil ich keinerlei Vorbild hatte und weil ich keine Ausbildung darin hatte. Und weil mir niemand gesagt hatte, so musst du das machen und so geht das richtig und dies macht man so. Nein, ich habe einfach gespielt mit einem neuen Medium, was ich bis daher nicht kannte. Und das war eine unglaublich große Freiheit, zumindest in den ersten Jahren. Und ich konnte einfach ausdrücken, was in mir war. Ich habe keinerlei Technik, das hat mich gar nicht interessiert, gelernt. Ich habe keine Themen gehabt, jedenfalls nicht die nicht intellektuell durchdachte Themen, sondern ich habe das Papier genommen, den Pinsel genommen und habe die Hand machen lassen, was sie wollte. Und das war eine enorme Befreiung. Also auch nicht mehr irgendwelchen Vorgaben, die wie sie an der Universität herrschten, gehorchen zu müssen oder entsprechen zu wollen. Ich hatte ja, das war mein Hobby. Ich saß am Küchentisch und malte 4 Jahre mehr oder weniger Tag und Nacht, soweit es möglich war, bis ich einfach merkte, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du mal davon aufblicken kannst von diesem Tun und dich fragst, was machst du denn jetzt damit? Und auch
Und
dann habe ich Kontakt zu einer Malerin gesucht, die an der Kunstakademie studiert hatte. Und die hat mir noch viel über Technik und einzelne Farblehren, ich kannte auch keine Farblehre, hat sie mir erklärt. Und sie sagte dann nach einer Weile, da gibt es eine Ausstellung in Düsseldorf, bewirb dich doch da mal, schick da mal 2 Dias hin. Und ich habe dann einfach, ohne dass ich das wusste, was das für eine Ausstellung war, ich habe gedacht, okay, dann mache ich das, was habe ich zu verlieren? Und so kam ich in die große Kunstausstellung Nordrhein-Westfalen im Museum Kunstpalast. Und das war ein solcher Schock für mich. Ich als Autodidaktin, ohne irgendeinen Hintergrund, dass ich da eine Zeit lang gebraucht habe, um das überhaupt zu verkraften. Und ich stand vor dem Bild, das dann sofort verkauft war. Und mein Mann sagte zu mir, ich glaube, du hast einen neuen Beruf. Und es hat mich regelrecht schockiert. Aber es war auch eine riesengroße Freude, das zu tun. Und ich bin dieser Freude eben einfach gefolgt und vor allen Dingen aber meinen Impulsen, das, was mich interessierte.
Im
Dass es
Gegensatz
noch
auch
Jahre dauern würde, dann, dass ich wieder zur Sprache zurückfinde, das wusste ich da noch nicht.
interessant finde ich, dass Sie die Sprache ja sehr gelernt, also studiert hatten und
Ja.
es dann schwierig fiel, sich damit auszudrücken und wie Sie jetzt beschrieben haben, das Malen ja nicht gelernt haben und dass es dann sehr gut ging. Haben Sie denn, also ich nehme an, so wie Sie es erzählen, mit der Zeit hatten Sie dann auch eben Farbenlehre und so
Ja.
Techniken sich angeeignet oder gelernt? Hat sie das irgendwann an irgendeinem Punkt dann mal gehemmt oder kam das dann
Ja.
nicht?
Also es hat angefangen, mich zu hemmen, als ich merkte, ich orientiere mich hier in der Stadt. Ich bin in Düsseldorf. Düsseldorf hat eine berühmte Kunstakademie. Der Name ist von großer Wichtigkeit. Die Szene orientiert sich danach, wer an der Akademie studiert hat und einen Abschluss dort gemacht hat als Meister oder Meisterin. Und alles andere ist uninteressant. Und auch so ist die ganze Kunstszene hierarchisch strukturiert. Das wurde mir dann irgendwann klar. Und da fing es an, mich zu hemmen. Ich bewegte mich nicht mehr so frei. Andere fragten mich dann, Kollegen und Kolleginnen, die ich später kennenlernte, wie hast du das denn geschafft, in diese Ausstellung zu kommen? Und zwar mehrmals hintereinander in diese Ausstellung zu kommen. Mit wem hast du denn geschlafen? Solche Sachen habe ich mir angehört. Niemand hatte auch nur ernsthaft erwogen, es könnte vielleicht sein, weil mein Bild einfach gut genug war, um da reinzukommen. Niemand in dem Moment. Erst als die Reaktion von außen darauf kam, auf das, was ich tat, nicht so sehr auf meine Bilder, die wurden gar nicht kommentiert, das spielte keine Rolle, aber wie ich es geschafft hatte, als No-Name, als Außenseiterin in so eine Institution zu gelangen, durch Zufall, durch Glück, durch Können, durch Intuition, keine Ahnung, durch alles Mögliche, das wurde zum Hemmnis für mich. Und da war ich dann schließlich so weit, wie ich an dem Punkt war, als ich schreiben wollte. Da war der gleiche Punkt erreicht. Was passiert, wenn eine Frau einen Anspruch stellt, sich damit zu professionalisieren? Was passiert dann? Und nun bin ich eine Generation älter als sie. Das war damals noch nicht so leicht für Frauen.
Wie hat sich das ausgewirkt bei Ihnen dann?
In der Philosophie waren nur ganz wenige Frauen, die das im Hauptfach studierten, und es war ein Spießrutenlaufen. Und ich glaube, dass sich so viel in der Philosophie noch nicht geändert hat. Und wie das sich bei mir ausgewirkt hat. Erst bin ich wieder sehr auf Rückzug gegangen. Ich habe mir zwar ein Atelier gesucht, um dort mich weiter ausbreiten zu können und auch größere Formate als auf einem Küchentisch zu malen. Aber es hat gedauert, bis ich mich getraut habe, wieder einen Schritt nach draußen zu tun, also in die Kunstszene hinein, die, wie ich vorhin ja schon sagte, sehr stark hierarchisch strukturiert ist bis heute. Aber das sehe ich in der Literatur mit inzwischen ganz genauso. Sie können machen, was Sie wollen. Sie können so gut sein, wie Sie wollen. Wenn Sie die entsprechenden Regeln oder Mechanismen nicht beherrschen, wie der Markt funktioniert, dann nützt das alles wenig.
Für mich liegt darin in dieser Erkenntnis oder lag darin auch ein bisschen eine Befreiung,
Ja.
weil ich dann halt wusste, okay, es hat halt, also es ist. Sind nicht Aussagen über Qualität dabei, wer veröffentlicht wird, wer Preise bekommt und so weiter. Es sind andere Sachen, die da greifen. Und eben, also auch, es ist hart, aber irgendwo hat es mich auch so ein bisschen befreit. Und Sie schreiben, erst nach meinem 50. Lebensjahr hatte ich den Mut, meine Texte zu veröffentlichen. Und Sie sprechen da nicht davon, dass es davor nicht möglich gewesen wäre, finanziell oder so, sondern ganz klar vom Mut.
Ja.
Den es dann für sie gebraucht hatte, im
Ja.
Gegensatz auch zur Malerei, oder? Und wie kam es dann zu den literarischen Veröffentlichungen?
Also ich hatte inzwischen in der Malerei schon ganz gut Fuß gefasst in Düsseldorf. Ich konnte an Ausstellungen teilnehmen. Ich hatte Ausstellungen in meinem Atelier. Ich habe vor allem, und das hat mir mit am meisten Mut gemacht, Bilder verkaufen können. Dass ich in der Lage war, damit Geld zu verdienen, ist ein unglaublicher Meilenstein für mich gewesen. Das überhaupt zu spüren, ich als Frau kann mit dem, was ich künstlerisch ausdrücke, egal was andere dazu sagen, Geld verdienen, weil es immer noch Menschen gibt, die sich nicht danach richten, wo Mann oder Frau etwas gemacht haben muss, welche Abschlüsse man vorweisen muss, sondern die sich leiten lassen von ihrem Geschmack und ihrem eigenen Urteil. Weil ich das erlebt habe, wuchs mein Selbstbewusstsein. Und indem es wuchs, konnte ich anfangen, mich wieder der Sprache zuzuwenden. Das hat, glaube ich, den meisten Mut gemacht, das wieder zu probieren. Aber es war wie ein Neuanfang, wie jemand, der neu sprechen lernt. Ich habe ganze Monate damit verbracht, Zeitungen auseinanderzuschneiden und Sätze hin und her zu schieben. Und schließlich habe ich den Impuls nachgegeben, direkt auf die Bilder zu schreiben. Das war für mich das Leichteste. Also nicht in den Computer, nicht auf Papier, sondern auf die Bilder, auf das, was ich gezeichnet hatte. Da war schon etwas da und ich habe ein paar Sätze oder Wörter daneben gesetzt. Ich mache es heute aber auch so, dass ich zum Teil erst einen ganzen Text schreibe oder einen Textzyklus und dann dazu überlege, welche Bilder könnten dazu passen oder umgekehrt. Es sind die Bilder da, dann suche ich mir die Texte dazu. Aber es läuft auch noch so, dass es auch direkt spontan geht auf das Bild oder aus dem Text heraus in das Bild.
Ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt so um mich herum schaue, für Künstler und Künstlerinnen ein Thema, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Und für sie war das ein großes Thema, oder?
Ja, ein ganz großes. Ich hatte meine Mutter erlebt und die Generation der Frauen vor mir, die überhaupt noch keine Chance hatten, sich zu verwirklichen. Jedenfalls nicht in dem Umfeld, in dem ich groß wurde. Da waren Frauen finanziell und auch sonst vollständig abhängig von ihren Männern. Und weil ich das auf keinen Fall wollte und trotzdem genau dahin kam und genau so gescheitert war, wusste ich, ich muss das entweder aufgeben oder ich muss meinen Beruf aufgeben oder meinen Traum aufgeben, als Künstlerin zu arbeiten. Beides zusammen geht für mich nicht, weil ich eben auch krank war und nicht so viele körperliche Kräfte hatte, um beides parallel zu stemmen. Also es war einfach zu viel für mich. Dann habe ich schweren Herzens, aber mein Mann hat mir das sehr leicht gemacht, seine Unterstützung angenommen. Er hat gesagt, wir machen einen Deal. Du bereicherst meinen Horizont, das tust du sowieso ständig mit dem, was du machst. Und ich bezahle dich dafür im Grunde genommen. Und später hat er mir ganz, ganz oft gesagt, wie sehr er mich beneidet um das, was ich tue. Und wir haben dadurch sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und schließlich hat er es geschafft, man kann es wirklich so sagen, er hat es geschafft, dass ich das nicht mehr so als eine Form von Abhängigkeit begriffen habe, sondern das als frei gewählte Abhängigkeit annehmen konnte, wenn Sie so wollen, als eine Art Stipendium, was mir mein eigener Mann zahlt. Und ich habe mich dafür revanchiert, indem ich ihm alles aus dem Weg geräumt habe, beruflich, was ihn zu sehr belastete. Nach außen sah das aus wie die typische Arbeitsteilung. Aber es war sehr, sehr viel mehr. Sehr viel mehr. Und wir haben das geschafft, dass wir uns beide nicht so festgelegt haben, dass ich nicht daneben wachsen konnte als Künstlerin und als Schriftstellerin. Ich habe gar nicht mehr den Plan gehabt, mich damit finanziell unabhängig zu machen. Und das war gerade die große Freiheit. Das hat mir ermöglicht zu schauen, was kann ich denn tun? Gut, ich gehöre nicht zur Kunstakademie-Szene. Beim Kulturamt sagte man mir, sie gehören zur Off-Szene. Die anderen sind die On-Szene, da wo es Stipendium und Unterstützung und Residenzen und was weiß nicht alles gibt. Sie gehören zur Off-Szene. Das hat mich auch erst wie ein Keulenschlag getroffen, aber dann dachte ich, ja, genau so ist es. Wenn ich also zur Off-Szene gehöre, dann schaue ich mich doch mal in der Off-Szene um, was die mir denn bietet. Eine meiner ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, war, wo sind denn die Menschen, die sich für meine Dinge interessieren? Und wenn ich, die gibt es doch ganz bestimmt. Und wie kann ich sie finden? Und da war zum Beispiel um die Ecke ein Modeatelier. Die Modedesignerin gefiel mir sehr mit dem, was sie machte. Und eines Tages bin ich in ihr Atelier gegangen und habe gefragt, ob sie Lust hätte, dass ich eine Performance zu ihrer Mode mache. Oder ob sie vielleicht sogar mit ihrer Mode in mein Atelier käme. Und das haben wir dann gemacht. Und plötzlich waren völlig neue Menschen in meinen Räumen. Und die haben natürlich dann nicht nur die Mode gesehen, sondern auch meine Bilder. Und so habe ich mir nach und nach ein eigenes Publikum erworben. Ich habe dann in meinem Atelier Lesungen veranstaltet, Konzerte und eben Mode-Events. Ich war frei von Arroganz anderen Bereichen gegenüber, ob das nun zur angewandten Kunst gehört oder nicht. Die freie Kunst hielt sich für den Gipfel der Kunstelite. Die angewandte Kunst, die rangierte schon deutlich darunter. Mit solchen Dingen habe ich mich gar nicht aufgehalten.
Fühl, Sie haben auch jetzt so Ihren Ort gefunden, die Malerei, Text auf Malerei, sind auch Nischen. Die Videoarbeiten genau auf YouTube habe ich gesehen. Es ist ja nicht nur auch Text und Ihre Bücher, sondern das von Paris. Eine abschließende Frage: Wie begreifen Sie Ihr Schaffen? Also ist es so, haben Sie das gefunden und breiten Sie das aus oder kommt da noch was Neues? Was ist so Ihre Lust und Ihr Gefühl dazu?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich das nochmal ändern könnte. Ich weiß noch nicht so genau wie. Also zum Beispiel habe ich jetzt gerade den entscheidenden Schritt von der Lyrik zur Prosa getan und nicht nur kurz Prosa geschrieben, sondern ein ganzes Manuskript. Das war für mich eine riesige Herausforderung. Das ist nochmal etwas ganz Neues für mich. Und was sich daraus entwickelt, weiß ich noch nicht. Und mich reizt auch sehr, sehr stark jetzt Fotografie. Wohin das führt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich möchte mit dem, was ich sage, Mut machen, dass man nicht verzweifelt, vor allen Dingen dann nicht, wenn man so viel Zeit mit Geld verdienen verbringen muss, dann so mit so großer Erschöpfung den Rest der Zeit für seine Kunst übrig hat und dann oft verzweifelt. Ich kenne diese Situation. Es ist schwer. Es ist sehr schwer. Und ich möchte eigentlich ermutigen, das nicht aufzugeben. Und ich möchte ermutigen, sich zusammenzuschließen, es nicht alleine immer für sich zu probieren, sondern Anthologien zum Beispiel sind eine wunderbare Möglichkeit für Schriftstellerinnen, an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich wünsche mir, dass ich wieder mal etwas höre oder vielleicht ein Buch irgendwo im Regal in einer Buchhandlung
Ja.
sehe von Ihnen.
Gut, herzlichen Dank. Machen Sie
Ebenfalls.
es gut.